Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 77 die Verse 1 bis 11. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn, meine Hand ist es nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt, ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Das persönlichste Buch, so nennt ein Ausleger das Buch der Psalmen. Und tatsächlich gibt es wohl kaum ein biblisches Buch, das uns einen solchen Einblick in das Seelenleben gläubiger Menschen gibt wie der Psalter. Da werden wir in die Tiefen menschlicher Herzensempfindungen, aber auch auf ihre Höhen geführt. Tiefes Leid, aber auch große Freude finden hier ihren Ausdruck. So ist es kein Wunder, dass die Psalmen immer wieder so gerne gelesen werden. Hier spiegelt sich unser eigenes Seelenleben wieder und wir werden dadurch reich getröstet. Luther sagt dazu, da siehst du allen Heiligen ins Herz, wie in schöne, lustige Gärten, ja, wie in den Himmel, wie feine, herzliche, lustige Blumen darin aufgehen von allerlei schönen, fröhlichen Gedanken gegen Gott und seine Wohltat. Wiederum, wo findest du tiefere, kläglichere, jämmerlichere Worte von Traurigkeit, denn die Klagepsalmen haben? Da siehst du abermals allen Heiligen ins Herz, wie in den Tod, ja, wie in die Hölle. Wie finster und dunkel ist es da von allerlei betrübten Anblick des Zornes Gottes. Auch wo sie von Furcht und Hoffnung reden, brauchen sie solche Worte, dass dir kein Maler die Furcht oder Hoffnung so abmalen könnte. Und Calvin schreibt, ja fürwahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendig die Schmerzen, die Traurigkeit, die Befürchtungen, Zweifel, Hoffnungen, Sorgen, Ängste, Verwirrungen, kurz, alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Wir wollen uns heute Morgen mit der ersten Strophe von Psalm 77 befassen. Der Hintergrund, auf dem dieser Psalm entstanden ist, ist uns nicht bekannt. Die Ausleger sind sich allerdings wohl darin einig, dass es hier nicht nur um eine persönliche Not des Psalmisten geht, sondern dass es hier um eine Not im Volk Gottes geht. Wahrscheinlich wurde Israel wieder einmal von seinen Feinden bedroht und sicherlich war auch die Situation innerhalb des Volkes Gottes notvoll. Besonders auf moralischem Gebiet. Auf jeden Fall muss die Not so groß gewesen sein, dass der Psalmist zu Gott schrie. Das ist ja mehr als beten, wenn ich zu Gott schreie, wenn ich flehe zu ihm. So heißt es hier in den Versen 2 und 3, ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Er wendet sich also in seiner großen Not an Gott. Und das sollte auch für uns in jeder Situation unseres Lebens immer die erste Adresse sein. Bevor wir uns also mit irgendwelchen Nöten an irgendeinen Menschen wenden, sollten wir Gott suchen. Sollten wir ihm unsere Not ausbreiten. Dass Gott dann auch Menschen als Werkzeuge gebrauchen kann, das wissen wir, das tut er auch immer wieder. Aber die erste Adresse will Gott selbst sein. Er ist auch darin ein eifersüchtiger Gott, ein eifernder Gott. Er will der Erste sein, da wo es um irgendwelche Probleme geht, wo es um irgendwelche Nöte geht in unserem Leben. Da möchte er als Erster daran teilhaben oder aber auch, wenn es um Freuden geht, wenn es um schöne Dinge geht, um angenehme Dinge. Auch da will er der sein, den wir als Ersten an unserer Freude teilhaben lassen. Wir sehen in diesem Psalm wieder einmal, was einen echten Gläubigen ausmacht. Ein echter Gläubiger zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht nur über Gott redet, sondern vor allen Dingen mit Gott redet. Das lernen wir ganz besonders im Buch Hiob. Seine Freunde redeten viel über Gott. Sie hatten ihre spezielle Theologie, sie hatten ihre speziellen Vorstellungen von Gott und darüber redeten sie mit Hiob. Und Gott sagte Nein dazu. Aber Hiob in seiner großen Not, wenn er auch manches gesagt hat, was nicht in Ordnung war, was wir nicht so unterstreichen können, wir denken ganz besonders an das 9. Kapitel in diesem Buch, Hiob redet mit Gott. Das ist das Entscheidende. Und dadurch zeichnet sich eben ein Mensch aus, der wirklich eine Beziehung hat zu Gott. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und gerade auch da, wo er das Handeln Gottes nicht versteht. Ich denke an Gott, so heißt es hier, und bin betrübt, ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Er denkt an Gott. Obwohl er hier mit Gott in Kontakt ist und vor Gott seine Not ausschüttet, kommt er dennoch nicht zur Ruhe. Er findet auch nachts keinen Schlaf. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Und dabei beschäftigt ihn ganz besonders die Tatsache, dass Gottes Handeln sich so verändert hat. Man möchte sagen, das ist seine eigentliche Not. Weniger die Situation an sich, natürlich, macht ihm die Not im Volk Gottes und auch seine persönliche Not sehr zu schaffen. Es ist im Grunde hier die Not, dass Gottes Handeln sich so geändert hat. Zumindest empfindet er das so. Nicht die Zustände also an sich sind es, die ihn untröstlich machen, sondern die Veränderung im Handeln Gottes. Nun, es gibt Nöte, die an sich für jeden Menschen schwer zu ertragen sind. Aber das Schlimmste für einen Gläubigen ist es, wenn er das Handeln Gottes nicht mehr versteht. Ja, wenn es dann schließlich so weit kommt, dass er denkt, Gott habe sich von ihm gänzlich zurückgezogen. Das sind schwere Zeiten der Anfechtung. Wir haben heute Morgen schon etwas gehört von dem, was Jakobus sagt über Anfechtungen, über innere Nöte, geistliche Depressionen, so könnte man auch sagen. Und es gehört mit zum Schlimmsten, dass ein Mensch dahin kommt, dass er denkt, Gott habe ihn verlassen. Es gäbe für ihn keine Hoffnung mehr. Es gehört mit zu dem Geheimnisvollsten, dass solche inneren Nöte oftmals solche Menschen betreffen, die ein besonders intensives und inniges Verhältnis zu Gott haben. Man sollte doch eigentlich meinen, das geht mehr solche Menschen an, die ein oberflächliches Glaubensleben führen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Je inniger das Verhältnis zu Gott, je tiefer die Gemeinschaft mit Gott, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch hineinfällt in solche inneren geistlichen Nöte und Depressionen, in denen er meint, Gott habe ihn für immer verlassen. Es gäbe für ihn keine Hoffnung mehr für den Himmel. Das sind schwere Zeiten der Anfechtung. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann finden wir das immer wieder auch im Leben solcher, die Gott in ganz besonderer Weise zum Segen gesetzt hat für andere Menschen. Ich habe mir das heute Nacht noch einmal durchgelesen, was Pastor Busch schreibt über den Erweckungsprediger Volkening, der im Minden-Ravensberger Land gewirkt hat. Tausende von Menschen kamen dort zusammen, um das Evangelium zu hören. Es war eine Zeit der Erweckung. Es war ein Erwachen, gerade auch in seiner Stadt, in der er das Evangelium verkündigt hatte und in der sich zunächst nichts regte. In Jöllenbeck gab es ganz schlimme und schreckliche Zustände, bevor dann der Geist Gottes so mächtig wirkte, dass Menschen zur Buße kamen und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es geschahen große Dinge dort. Und gerade dieser Mann, den Gott in besonderer Weise dazu gebraucht hat, dieser Pastor Volkening, geriet kurz vor seinem Tode noch einmal in eine große innere Not hinein. Das sollte man doch eigentlich gar nicht für möglich halten. Ein Mann, der Tausenden die Botschaft vom Kreuz verkündigt hatte und ihnen den Weg zum Heil aufgezeigt hatte, fürchtete um sein eigenes Seelenheil. Pastor Busch schreibt dazu: Kurz vor seinem Tode konnte er eine Nacht lang nicht schlafen, aus Furcht vor Gott. Ach, was frommer Wandel, Wirken für das Reich Gottes. Volkening weiß sich als vornehmsten der Sünder. Da sitzt er am Morgen und wagt nicht zu essen und zu trinken, aus Furcht vor Gott. Da schreit die Seele dieses Mannes, der Tausenden den Weg zum Leben gezeigt hat, nach einem Trost. Und der wird ihm in köstlicher Weise zuteil. Seine treue Frau kennt seine Not. Lass gut sein, Vater, so sagt sie zu ihm. Lass gut sein. Wenn wir denn in die Hölle kommen, so muss der Herr Jesus mit hinein. Er lässt sein Eigentum nicht, denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bin, da sollst du sein. Uns kann der Feind nicht scheiden. Und dann brach das helle Licht des Evangeliums wieder durch im Herzen dieses Mannes. Wer zum Herrn Jesus gehört, wer weiß, ich bin erkauft für Gott, ein Eigentum Jesu, erkauft für Gott mit dem Blut seines lieben Sohnes, der kann nicht mehr verloren gehen. Der ist ein Eigentum Jesu nicht nur für diese Zeit, sondern auch für die Ewigkeit. Und mag er noch so angefochten sein. Und das finden wir immer wieder, dass Menschen des Glaubens gerade am Ende ihres Lebens noch einmal ganz besonders niedergedrückt werden von Sündennot und von dem Bewusstsein, wie ihr Leben verlaufen ist. Wir würden es von außen her so betrachten und würden sagen, ein wunderbares, gesegnetes Leben, ein frommer Mann, ein Mann, der sich nichts Grobes hat zu Schulden kommen lassen, ein Mann, der geradlinig seinen Weg gegangen ist, aber diese Personen sind zutiefst davon überzeugt, dass sie unwürdige Sünder sind vor Gott. Und dann kommen sie noch einmal in eine solche große Not hinein. Das muss nicht so sein, aber das ist hier und da der Fall gewesen. So auch bei Pastor Volkening. Das sind schwere innere Nöte und Anfechtungen, in denen man meint, Gott hätte sich gänzlich von einem abgewendet. Und es gäbe keine Hoffnung mehr. Und wir fragen uns hier angesichts dieses Psalms, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass dieser Psalmist in eine so große innere Not hineingekommen ist, dass er von einem so tiefen Schmerz befallen wurde? Nun, er erinnert sich an alte Zeiten. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Mein Geist muss forschen. Ich denke nach über die vergangenen Zeiten. Er fängt also an, nachzudenken. Das ist ja nicht verkehrt. Er fängt an, die Gegenwart mit der Vergangenheit zu vergleichen. Und das wissen wir aus Erfahrung, besonders die älteren Menschen sprechen gerne von den guten alten Zeiten. Das waren noch Zeiten als. Und dann erinnert man sich an die Zeiten, als man noch die D-Mark hatte und einen sicheren Arbeitsplatz und an vieles andere mehr. Im Vergleich mit der Gegenwart kommen die alten Zeiten dann oft besser weg, obwohl, das wissen wir, auch die alten Zeiten nicht immer so rosig waren. Wenn wir nun an Menschen denken, die an Christus glauben, dann geht es ihnen in Sonderheit um geistliche Segnungen. Natürlich auch sie sind dankbar für das, was sie an irdischen Segnungen empfangen haben und noch empfangen, aber da geht es dann besonders immer wieder um geistliche Segnungen. Und solche Menschen denken an vergangene Zeiten zurück, vergleichen diese vergangenen Zeiten mit der Gegenwart und kommen zu dem Ergebnis, es war früher doch viel mehr geistliches Leben da als heute. Denken wir nur an die Zeit unmittelbar nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kirchen wieder voll waren. Menschen, die zutiefst enttäuscht worden waren, fragten jetzt ganz neu nach Gott. Ein Bruder, der das miterlebt hat, erzählte mir, dass während einer Evangelisation in einem Gemeindesaal etliche Leute in den Fenstern saßen, weil sie sonst keinen Platz mehr fanden und lauschten auf das Wort Gottes, hörten auf das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und viele kamen zum lebendigen Glauben an Christus. In dieser Zeit, unmittelbar nach dem Krieg, in dieser notvollen Zeit. Sie drängten sich, um Gottes Wort zu hören. Und wenn man persönlich solche Segenszeiten nicht erlebt hat, solche Erweckungszeiten nicht erlebt hat, so liest man dann davon in der Kirchengeschichte, wie wir es auch gerade getan haben, im Zusammenhang mit Pastor Volkening. Wenn wir das einmal gründlich jetzt studieren würden, dann würden wir uns verkriechen wollen, angesichts der Tatsache, dass wir in einer unwahrscheinlich geistlich dürren Zeit leben im Vergleich zu dieser Erweckungszeit, die es damals gegeben hat. Denken wir an die Zeiten, die wir hier im Wuppertal erlebt haben, im Laufe der Kirchengeschichte, an Krummacher, an Kohlbrügge und viele, viele andere, die das Wort Gottes verkündigt haben, und an die vielen, die wir gar nicht kennen, ja, die nicht Pastoren und Prediger gewesen sind, sondern die treu ihren Weg gegangen sind in der Nachfolge Jesu und Zeugen des Evangeliums gewesen sind. Was waren das für Zeiten, als hier noch Hunderte, Jahrtausende zusammenströmten, um das Evangelium zu hören? Da war sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzte. Davon können wir ausgehen. Doch im Großen und Ganzen kommen wir einfach bei solch einem Vergleich zu dem Ergebnis, in welch einer unendlich geistlich mageren Zeit wir doch heute leben. Oder denken wir an das Frühlingswehen des Geistes Gottes in der ersten Zeit der Gemeinde Jesu. Nun, wie hat sich alles verändert? Und auch im persönlichen Glaubensleben kann es so sein, dass wir zurückschauen auf vergangene Zeiten und sagen, da ging es besser, da war mehr Eifer da, mehr Freude am Wort Gottes, mehr Bereitschaft, anderen vom Herrn Jesus weiterzuerzählen, mehr Gebetsgeist. Und jetzt? Auch das kann es geben. Jetzt stecken wir vielleicht in einer geistlichen Dürre oder auch gemeindlich. Und dann denken wir ferner an die moralische Entwicklung in unserem Volk. Ich erinnere noch einmal daran, dass vor Jahren der Spiegel unser deutsches Volk, unser Vaterland, mit einem Schweinestall verglichen hat. Der Spiegel, ein weltliches Blatt. Man wird an die Zeit von Sodom und Gomorra erinnert. Das Böse reift aus als Folge der Verachtung des Wortes Gottes. Es reift aus zum Gericht. Und es hilft auch nichts, dass man die christlichen Werte wieder auf den Leuchter stellen will. die christlichen Maßstäbe, sondern die christlichen Maßstäbe und die christlichen Werte sind deshalb verloren gegangen, weil das Evangelium verloren gegangen ist. Die Botschaft vom Kreuz wird von den Kanzeln her nicht mehr verkündigt. Das ist das große Problem. Die Folge davon ist es, dass es auch moralisch in den Gemeinden und auch in einem ganzen Volk bergab geht. Wie radikal hat sich alles verändert? Und es geht rasend schnell bergab, ihr Lieben. Rasend schnell bergab. Wenn ein führender Mann der Evangelischen Allianz sich eins weiß mit einer Frau Kessmann, die die Gottessohnschaft Jesu leugnet, dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Nun, wir sehen, dass der Psalmist den notvollen Zustand, in dem Gottes Volk sich befand, unbedingt mit dem Handeln Gottes in Verbindung bringt. Und er fragt sich, wie passt das Handeln Gottes zu dem Bund, den Jahwe, der Gott Israels, mit Israel geschlossen hat? Hat er nicht versprochen, Schuld zu vergeben? Gibt es bei ihm keine Vergebung mehr? Musste er nicht selbst sein Volk zur Buße führen? Hatte Gott tatsächlich vergessen, gnädig zu sein? Hatte er seine Barmherzigkeit im Zorn verschlossen? Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Das ist also seine große Not. Und wenn wir unter dem allgemeinen geistlichen Notstand der Gemeinde Jesu in unserem Lande leiden, dem großen Mangel an gesunder biblischer Lehre, dem Mangel an Gottesfurcht und Liebe zu Gott und dem Nächsten, dem Mangel an Zeugenkraft, so könnten auch wir den Eindruck gewinnen, als würde der Herr seine Gemeinde mehr und mehr dahingeben. Und dann könnten wir ebenfalls denken mit dem Psalmisten, warum greift Gott nicht ein? Hat sich seine Haltung seinen Kindern gegenüber verändert? Und dann könnte es durchaus sein, dass auch wir so sprechen. Das ist mein Schmerz, dass die rechte Hand des Höchsten sein kraftvolles Eingreifen zur Rettung seines Volkes sich so ändern kann. Das ist die große Not, die der Psalmist hier zum Ausdruck bringt in Vers 11. Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Das Handeln Gottes passte doch nicht zu dem Bund, den er mit Israel geschlossen hatte. Wie konnte es dazu kommen? Hat sich Gott etwa in seiner Allmacht von seinem Volk gänzlich abgewandt? Und hier spüren wir, dass der Psalmist sich am Abgrund der Verzweiflung befindet. Denn wenn Gott uns nicht mehr gnädig ist, ihr Lieben, und es geht ja immer um Gott, in der Gemeinde Jesu geht es um den Herrn Jesus Christus. Alles dreht sich um ihn. Alles, was geschieht, steht im Verhältnis zu ihm. Und wenn er uns nicht mehr gnädig ist, dann haben wir keine Hoffnung mehr. Dann ist wirklich, wie man zu sagen pflegt, der Ofen für immer aus. Dann können uns Menschen wohlgesonnen sein, dann könnten sich vielleicht sogar die äußeren Verhältnisse günstig und positiv entwickeln in dieser Welt. Dann wäre tatsächlich alles hoffnungslos, heillos, haltlos. Dass das nicht der Fall ist, das zeigt uns die zweite Strophe dieses Psalms ab Vers 12. Und so Gott will, werden wir uns am kommenden Sonntag damit beschäftigen. Aber hier schon in dieser ersten Strophe wird deutlich, dass der Psalmist noch keinen endgültigen Schlussstrich gezogen hat. Dass er doch noch Hoffnung hat. Wir lesen noch einmal die Verse 8 bis 10. Seine Not wird ja hier zum Ausdruck gebracht in lauter Fragen. Er fragt ja immer noch. Und darin kommt seine Hoffnung doch zum Vorschein, die er noch hat. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Er fragt, er sucht noch, er tastet. Er hat also noch keine endgültige Antwort. Und das macht Hoffnung, gerade auch wenn wir die nächsten Verse ab Vers 12 dann betrachten werden. So können wir Vers 11, ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann, durchaus so verstehen. Es sieht so aus, als ob Gott seine Haltung gegenüber seinem Volk geändert hätte. Ein Vergleich mit der Vergangenheit lässt mich diesen Schluss ziehen. Zumindest kann ich das Verhalten Gottes in der Gegenwart nicht begreifen. Es ist mir völlig unverständlich, dass Gott die Dinge so laufen lässt, dass er nicht eingreift. Und das ist mein tiefer Schmerz. Darunter leide ich. Ich sprach, darunter leide ich. Das ist mein tiefer Schmerz, meine tiefe innere Not. Darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Dass es zumindest so aussieht, als hätte Gott sich von seinem Volk völlig zurückgezogen. Und zwar für immer zurückgezogen. Als würde der Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, nicht mehr gelten. Als hätte er sein Volk völlig verworfen. Er spricht also hier seine Not offen aus, aber er hat noch keinen Schlussstrich unter sein Schreien, sein Nachdenken und sein Suchen gezogen. Ich denke, das ist wichtig, gerade auch im Blick auf die folgenden Verse. Da schenkt Gott ihm nämlich eine ganz neue Sicht der Dinge. Und das ist etwas Großartiges, etwas Wunderbares, etwas, was auch uns in jeder Situation unseres Lebens Hoffnung machen kann. Da dürfen wir Mut fassen. Und wir wollen lernen, aus der Betrachtung dieses Psalms lernen, niemals ein Denken zu akzeptieren, dass Gottes Liebe, seine Gnade und Barmherzigkeit mit seinen Kindern, seiner Gemeinde endgültig in Frage stellt oder gar verneint. Wir halten also fest an der Tatsache, dass Gott seinen Gnadenbund, den er in Christus Jesus am Kreuz mit uns geschlossen hat, niemals brechen wird. Das ist ihm nicht möglich. Das ist etwas, was Gott nicht möglich ist. Dann würde er sich selbst untreu. Das, was Gott am Kreuz in der Person unseres Herrn Jesus Christus in seinem Leiden und Sterben, in seinem Blutvergießen getan hat, dass er nämlich stellvertretend mit seinem Sohn einen ewigen Bund geschlossen hat, der dir und mir gilt, sofern wir an ihn glauben. Das kann er nicht mehr ungültig machen. Das kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden. Das gilt für ewig, nicht mehr für eine Zeit nur, sondern für die Ewigkeit. Und so dürfen wir getrost sein, er wird diesen Bund niemals brechen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und wenn alles dagegen spricht, so wie hier für den Psalmisten alles dagegen sprach, so wollen wir das im Glauben festhalten und aushalten. Ich will das leiden, so heißt es in einer anderen Übersetzung. Ich will das leiden, ich will das aushalten, auch wenn ich das Handeln Gottes im Augenblick nicht verstehe. Ich will mich darunter stellen, ich will das aushalten und will doch noch Hoffnung haben auf eine Veränderung positiver Art. Sind Leidenswege, die wir gehen, wenn alles so anders aussieht, wenn wir es mit dem Widerspiel zu tun haben, wie Luther das immer wieder formuliert hat. Zweifel also nicht an der Gnade Gottes und zweifle niemals an der Liebe zu dir, an seiner Liebe zu dir. Zweifle nicht daran. Ich werde daran erinnert, dass Eva von Thiele Winkler einmal in England auf einer Konferenz zugegen war und dort reichlich auch gesegnet worden ist. Und eine Glaubensschwester sagte genau das zu ihr. Zweifeln Sie niemals an Gottes Liebe zu Ihnen. Aber Gott ist treu, so heißt es im 1. Korintherbrief. Gott ist treu, durch den wir berufen sind zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Amen.